Herzlich willkommen beim Podcast Menschen führen Unternehmen, euren Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir sind eure Hosts Sanas und Claudia und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Ja, Sanas, ich mache gerade eine Vorlesung Mitarbeitergewinnung und da geht es ein bisschen darum, ne, wie schreiben wir Stellen aus, wie, mit welchen Auswahlmethoden sucht man denn am Ende Mitarbeiter aus, also wie strukturiert man diesen ganzen Prozess und trifft am Ende idealerweise eine Entscheidung. Und da finde ich es ganz spannend, ist ja ein duales Studium, da sind dann also auch viele Studierende da aus unterschiedlichen Praxisunternehmen und da finde ich es schon ganz spannend zu sehen, wie unterschiedlich Firmen vorgehen, was sozusagen die Suche und den Einstellungsprozess bei Mitarbeitenden angeht. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, ja, oder auf deine Klienten guckst, was fallen dir da auch so Sachen noch ein, die du da so ganz charakteristisch empfinden würdest?
Ja, ich würde sagen, den positivsten Erlebnis hatte ich tatsächlich in meiner Zeit als Unternehmensberaterin. Und zwar sowohl von der einen Seite als Bewerberin, als auch auf der anderen Seite als Interviewerin. Das war nämlich diese Besonderheit, was ich total schön fand. In den Unternehmensberatungen, weiß nicht, ob das noch immer so ist, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, bin ja seit ein paar Jahren da raus, aber die haben das damals immer so gemacht, dass es dann eben solche Bewerbertage gab dann. Das war dann den ganzen Tag, das wurde dann vorher irgendwie genau besprochen, wie viele Bewerber kommen denn. Und dann wurden irgendwie so verschiedene Räume dafür zur Verfügung gestellt. In jedem Raum saß dann eben ein Berater, ja, meistens eher ab Senior Consultant-Ebene und dann so Manager und Senior Manager und Partner. Und dann kamen die Bewerber und die hatten dann so verschiedene Stationen. Und dann hatten die in der Regel immer so einen Business Case, den sie vorbereiten mussten. Und also der Raum war immer der gleiche Business Case. Das heißt, du hattest auch die Vergleichbarkeit, wie hat Person A oder B oder C das eben gelöst. Und hast nicht jedes Mal wieder, also eigentlich war es so vorgesehen, dass du immer als Person immer die gleiche Sache nimmst, damit du am Ende auch eine Bewertung abgeben kannst. Und tatsächlich fand ich es auch total schön organisiert. Und was mich damals auch so gefreut hat, ist, dass ich eben als Senior Consultant da auch schon teilnehmen durfte. Und dann am Ende, als alle Bewerber durch waren, dann gingen sie wieder. Und wir haben uns dann hingesetzt, gemeinsam alle zusammen in einem Raum und haben wirklich analysiert. Und irgendwie gab es aber auch mal vorher noch mal in meinem gemeinsamen Plenum noch mal so eine Vorstellung. Sie haben ein Change-Projekt, machen Sie mal, da ist der Flipchart, wie würden Sie das jetzt strukturieren? Und wir hatten wirklich also ganz viele echte Daten und Fakten und natürlich Sympathieebene und so weiter ist immer ganz unterschiedlich. Trotzdem hatten wir Daten und Fakten, auf die wir uns stürzen konnten und sagen konnten, okay, Bewerber A hat das so und so gelöst und C, und da habe ich gesehen, das ging schneller, der war zwar freundlich, aber das hat er irgendwie nicht so gut gelöst. Und das fand ich immer ganz toll, erstens als Mitarbeiter dabei zu sein und zumindest eine Meinung abzugeben. Am Ende hat der Partner trotzdem selber entschieden, mit HR zusammen. Aber du hattest immer das Gefühl, du warst dabei, ne? Und also es war nicht jedes Mal, dass ich dabei war, aber wir waren ja auch mehr, aber immer mal dabei zu sein, macht auch ein gutes Gefühl bei mir selber auch als Mitarbeiterin. Das heißt, das Team war eigentlich mit einbezogen. Und das war richtig durchstrukturiert. Das ist so mein bestes Erlebnis. Wie sind denn so deine Erfahrungen oder was sind jetzt deine Gedanken?
Ja, sehr unterschiedlich, ne? Also ich erinnere mich auch, dass ich, als ich mich beworben hatte, damals auf die Stelle als Vertriebsleiterin, das war auch ein sehr strukturiertes Assessment Center, ne? Also ich glaube, es gab so ein kurzes Telefonat vorweg. Und dann war halt dieses Assessment Center, das war eben ein strukturiertes Interview, ja, und ein strukturiertes Interview, vielleicht für alle, die den Begriff nicht ganz kennen, bedeutet, dass halt alle Bewerberinnen und Bewerber die gleichen Fragen kriegen. Also es ist sozusagen ein abgeschlossenes Fragenkatalog, wo idealerweise zu jeder Kompetenz oder Fähigkeit, die für die Stelle benötigt wird, 2 bis 3 Fragen gestellt werden. So, ne? Es ist also sehr strukturiert. Es ist aus Bewerbersicht, fand ich damals zumindest, nicht immer sehr angenehm, weil man kommt nicht so richtig ins Gespräch, ja, dieses So, da kommt dann vielleicht mal eine Nachfrage, wie haben Sie das jetzt konkret gemeint oder können Sie ein Beispiel geben, aber man kommt halt nicht so in den Dialog, weil die sagen, ah ja, danke schön, nächste Frage. So, ne? Aber es war halt ein strukturiertes Interview. Es war meines Erachtens ein Rollenspiel. Ich musste eine Fallstudie vorbereiten. War, weiß ich nicht, ob es noch was gab, aber das waren so, glaube ich, die drei Hauptaufgaben. Ne? Und das war insofern auch gut, weil letzten Endes, also Rollenspiel war Simulation eines Mitarbeitergesprächs. Und Fallstudie war irgendwie Analyse der Vertriebszahlen. So, also schon auch Kompetenz sozusagen bezogen. Passt das überhaupt auf die Stelle? Also fand ich, das war, glaube ich, schon sehr gut. So, das daran erinnere ich mich. Ich erinnere mich aber auch, dass wir halt viele Gespräche hatten. Und da will ich mich ehrlicherweise als Führungskraft auch nicht rausnehmen, wo wir wirklich eher unstrukturierte Interviews geführt haben und so nach dem Motto, wir gucken uns mal den Lebenslauf an und überlegen mal, welche Punkte links und rechts uns auffallen und gehen darüber ins Gespräch. Mhm. Ne? Und das war tatsächlich auch was mir mit den Studierenden wieder aufgefallen ist, ne? Dass halt genau dieses am Ende unstrukturierte Interview immer noch die weiteste Verbreitung hat. Mhm. Ja? Und was ich halt deswegen problematisch finde, weil du halt nicht so genau auf die Stelle guckst, ja, und auch auf die Vergleichbarkeit, sondern du guckst am Mensch, der spielt auch Tennis und mag Rhabarbersaft, so, ja, ne? Also.
Ja, das stimmt, am Ende.
Gleich so diesen Bias drin.
Genau, ja? Absolut. Und ich glaube, im Bewerbungskontext würde ich das tatsächlich auch nicht so super finden, dann nur darauf aufzubauen. Im Vertriebsbereich ist es schon so, dass ich sagen würde, da macht es manchmal Sinn. Also das nannten wir in der Beratung, wenn wir dann irgendwie auf Pitches gingen, so War Stories, ja, gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten oder sowas? Und da haben die Partner tatsächlich ganz viel recherchiert, um zu gucken, hey, ne, wo ist der Türöffner? Ne? Und so, ach Mensch, sie haben ja und da auch studiert, da war ich ja auch, das ist ja wirklich eine wahnsinnig schöne Stadt und wie gefiel es ihnen damals? Und das war schon ein guter Türöffner. Ne? Und in so einem Gespräch, wo es darum geht, menschliche Beziehungen aufzubauen, um dann am Ende quasi wirklich auch dein Sales, ne, dein Vertrieb da gut zu platzieren und zumindest eine Chance zu kreieren, da ist es richtig gut. Ich weiß aber nicht, ob das in Bewerbung, ehrlicherweise, weil es kann sein, dass jemand dir sympathischer wird, weil er dann irgendwie einen Marathon gelaufen ist und du auch schon mal einen Marathon gelaufen bist, wo vielleicht ein anderer Bewerber, der noch nie einen Marathon gelaufen ist, doch besser geeignet wäre. Aber du hast quasi schon die Augen geschlossen, weil du den Bewerber mit einem Marathon auf dem Lebenslauf schon besser findest.
Ja, also ich meine, es ist ja dieser sogenannte Halo-Effekt oder Hallo-Effekt, wie man das nennt, ne? Dass du halt ein Merkmal rausfindest, ne? Und das überdominiert alles. Ne? Entweder ist es was ganz Tolles, ja, du warst schon mal Vorsitzende von irgendeinem Kreis oder was auch immer, oder Sportler, ganz toll, ne? Oder was auch immer, oder es ist was Negatives. Ne? Also so Lücken im Lebenslauf sind dann ja ganz gerne auch was, wo jemand sagt, so, wie kann das denn sein? Ne? Und auch das ist ja so, wo man sagen muss, naja, was sagt die Lücke erstmal aus? Gar nichts. Ne? Also man kann natürlich nachfragen, was war denn da? Und ich habe dann total krasses Beispiel auch, oder trauriges Beispiel, ne? Das hatte mir mal ein Kunde erzählt, ne? Das dann auch Bewerberin hatte, so junge Frau. Und die hat dann halt so nach der Schule irgendwie 1,5 Jahre gar nichts gemacht.
Ach so, okay.
So, ne? Und hat sich dann da halt beworben und der hat dann halt diesen Lebenslauf gesehen und der war auch so, naja, mittelgut, ne? Und hatte die dann zum Gespräch da. Und dann hat er gefragt, ja, und also sein Blick war dann direkt so, ja, ne, das ist ja hier Couch abhängen.
Also Schublade auf. Der Couch.
Okay. So, ne, die verwahrloste Jugend heute, ne?
Macht auch gar nichts mehr.
Schublade auf, ne? Und aber wie gesagt, hat sie den trotzdem eingeladen. Das fand ich ja schon mal gut. Und dann stellte sich halt raus, dass die Mutter gestorben ist.
Oh, okay. Ja, so, siehst du, ne? Und das schreibt keiner rein, ne? Meine Mutter ist in der Zeit gestorben und deswegen habe ich 1,5 Jahre mal pausiert, ne?
Ja, und die musste sich dann da irgendwie noch um Geschwister kümmern und keine Ahnung. Ne? Und ich meine, das ist natürlich so ein Alter, da irgendwie, da kann man auch mal nicht klarkommen. Ne? Also vielleicht können andere das besser wegstecken, andere schlechter, ne? Aber da können ja so persönliche Geschicksale hinterstellen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die vielleicht auch krank war und gepflegt werden musste oder, ne? Aber das war halt so ein, für mich auch nochmal so ein ganz eindrückliches Beispiel, ne? Wie schnell wir eben halt so Schubladen aufmachen, weil wir halt dann auf diesen formal klar aussagekräftigen Lebenslauf gucken und denken, ja, hier ist so eine Lücke. Ne? Und
geht ja gar nicht.
Ja, du weißt ja gar nicht, was in der Lücke war. Weißt du auch nicht. Also das kann ja gute Gründe für die Lücke geben. Absolut. Ja? Einfach sich zu erholen, ne? Oder eben tatsächlich Schicksalsschläge oder. Ne? Mhm. Und sagt ja am Ende auch überhaupt nichts aus, ob ich kompetent bin, die Stelle auszuüben.
Das stimmt. Ne? Aber jetzt nochmal zurück zu deiner Vorlesung, das finde ich ja ganz spannend. Was werden deine Studierenden, darf ich das überhaupt vorwegnehmen, nicht, dass sie den Podcast jetzt alle zuhören und dann schon wissen und dann mit zu der Vorlesung nicht mehr erscheinen, weil sie alle jetzt mit Mitarbeitergewinnung schon fertig sind. Aber ja, vielleicht nicht zu viele Details, damit die dann trotzdem zur Vorlesung erscheinen und ich einfach nicht mehr kommen. Aber was sind denn so aus deiner Perspektive so gute Dinge, die man dort eben machen kann, auch jetzt im Bewerbungsprozess, aber auch sonstiges? Ne? Das ist ja nur ein Teil davon.
Also für mich fängt es tatsächlich vorher an. Ne? Und wie gut weißt du eigentlich, wen du suchst?
Sehr guter Punkt.
So. Und oft genug wissen die Leute das nicht. So, natürlich weißt du ja, ich suche hier jemanden, der hier meinen Verwaltungskram macht. So. Mhm. Aber was heißt das denn eigentlich? Mhm. Ne? Also was brauchst du? Du brauchst halt vielleicht eine Gewissenhaftigkeit, du arbeitest gern mit Zahlen, du kannst irgendwie Word-Dokumente bedienen, kannst Computersysteme bedienen. Muss ich noch ein Telefon beantworten eigentlich? Muss ich das gut organisieren können? Also die Fragen sind, welche Kompetenzen gehören eigentlich ganz konkret dazu? Was ist auch erlernbar, ja, und das, ich finde gerade diese Unterscheidung, was ist denn sozusagen so die grundlegende Kompetenz darunter, in Anführungsstrichen, finde ich heutzutage, wo wir Fachkräftemangel haben, ne, wo ich halt nicht sagen kann, naja, ich brauche einfach einen Mechatroniker, fertig, ja, wenn es Leute mit der Ausbildung nicht mehr gibt oder mit bestimmten Anforderungsprofilen, ja, dann muss ich mir ja überlegen, was sind es denn für Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich brauche, um diesen Job zu lernen. Und was kann ich erlernen tatsächlich? Ja. Ne? Also ich sag mal so, das Bedienen einer Software kann man erlernen.
Das stimmt.
Wenn ich natürlich jemanden einstelle, der jetzt irgendwie, ich sag mal, vielleicht 35 oder 45 ist und noch nie in seinem Leben an einem Rechner gesessen hat, ja, dann wird er das am Ende vielleicht nicht mehr ganz so flott hinkriegen. Und dann ist ja die Frage, wofür brauche ich den denn tatsächlich? Ja, ne? Sind das nur einfache Vorgänge, komplexe? Ja. Aber sich genau darüber Gedanken zu machen und das halt also A, in diese Stellenausschreibung reinzutun. Ne? Also es gibt auch eine Studie, die halt unter anderem von einem Professor Gott aus, habe ich vergessen, aus von irgendeiner Universität auch mit begleitet wird und Monster und Co., wo sie halt immer gucken, was schreckt Bewerber tatsächlich ab. Ne? Und vielen Bewerbern fehlt oft eine klare Beschreibung der Tätigkeit und des Wozu. Ne? Mhm. Also diese Stellenausschreibung, sich das schon mal zu überlegen, wen brauche ich eigentlich? Und auch schon bei der Ausschreibung zu überlegen, was ist eigentlich wichtig? Mhm. Ne? Weil ich meine, wie oft, ne, und das hast du bestimmt auch erlebt, ja, guckt man dann da rein und sagt so, die hatte ja in Deutsch nur eine 3.
Stimmt, habe ich neulich sogar einen Post gelesen auf LinkedIn irgendwie. Die wurde eingeladen, die war kurz vor der Einstellung und dann haben sie sie aber nicht mehr genommen, weil sie haben dann irgendwie auf einmal entdeckt, dass in ihrem im Abiturzeugnis, ja, Entschuldigung, aber also wenn jemand in meinem Abiturzeugnis, also mein Abiturzeugnis sieht tatsächlich gut aus, aber trotzdem da reinguckt, dann denke ich, ja, aber Entschuldigung, ich habe mich doch schon seit Jahren weiterentwickelt und bin doch nicht mehr die Schülerin, die kurz vorm Abitur steht. Also es entwickelt sich doch alles weiter. Das, sowas finde ich tatsächlich echt problematisch, ehrlich gesagt.
Naja, also es mag ja Gründe geben, warum ich so entscheide. Mhm. Na, aber was halt nicht sein darf, ist, dass ich dann halt bei dem einen sage, der gefällt, also irgendwie, der hat ja auch so einen ausländisch klingenden Namen, ne? Also ich packe jetzt mal so ein Klischee weiter drauf. Mhm. Und der hatte in Mathe noch eine 3, der nicht. Und bei wem anders ist die 3 in Mathe vielleicht nicht so wichtig. Ne? Also dieses halt vorher zu sagen, an welchen Kriterien will ich denn überhaupt sozusagen, anhand welcher Kriterien will ich überhaupt entscheiden, wen ich einlade.
Das stimmt. Oh, jetzt fällt mir gerade...
Dass man sich das auch wirklich vorher mal runterschreibt. Was sind denn die 5 Punkte, die ich brauche?
Ich habe jetzt gerade ein Gruselbeispiel leider dafür. Aus meinem eigenen Bewerbungsgespräch. Oh. Da hat mich jemand eingeladen und meinte, naja, wir haben ja gesehen, Sie haben eigentlich einen sehr schönen Lebenslauf und auch ein sehr schönes Anschreiben, aber wir wollten sicher gehen. Also wir haben Sie nochmal extra eingeladen. Wir würden Sie auch sonst einstellen, aber wir wollten nochmal einmal sicher gehen, auch wirklich, ob Sie wirklich so gut sprechen können, Deutsch, wie Sie es schreiben. So, ja, wieso? Wie kommst du da drauf? Naja, der wohlklingende Nachname, das ist ja wahrscheinlich nicht Ihrer. Ich war schon verheiratet und das war der Name meines Mannes. Ich bin schon, seitdem ich 30 bin, verheiratet. Und wir dachten, das hat vielleicht alles Ihr Mann geschrieben. Und ich war wirklich so, wieso geht man von sowas aus? Und wie viele Fälle gibt es denn, wo das so ist? Ich weiß es nicht, aber ich war erstmal so, ich habe dann nichts dazu gesagt und habe tatsächlich gesagt, ich spreche sogar mehrere Sprachen, sogar Holländisch. Und dann hat er irgendwie angefangen, mir auf Holländisch zu sprechen. Ich habe auch auf Holländisch geantwortet.
Oh, ja, miese Type.
Hm? Und dann, also ja, also das war wirklich so.
Ja, also ich meine,
das konnte ich verstehen.
Es klingt natürlich total cheesy. So, ne? Wir wollten mal hören, ob Sie Deutsch sprechen können.
Ja.
Wobei der Punkt
nicht ganz von der Hand zu
grundsätzlich heute
mit ChatGPT. ChatGPT, schreib mir bitte einen schönen Lebenslauf. Ja, das ist tatsächlich. Also damals gab es noch kein ChatGPT, das musste man schon selber alles machen.
Ja, aber trotzdem ist natürlich die Frage, ne, wie viel Gewicht gebe ich auf so einen Lebenslauf und wie viel Gewicht tue ich tatsächlich auf so ein Anschreiben? Ne? Also ich finde irgendwie Anschreiben so, ich sag mal so emotional irgendwie immer noch schön, weil es irgendwie so für mich so ein Zeichen der Wertschätzung von Bewerbern ist. Einerseits, gleichwohl weiß ich, dass es eigentlich Quatsch ist, ja, weil...
Wobei, also, du siehst ja schon, momentan, was da für Ausbildung dahinter steht. Also bei mir war ja irgendwie ein ganzes Zahnmedizinstudium, eine Promotion und da, also wer soll denn die noch für mich geschrieben haben? Also das ist ja dann...
Ja gut, das ist im Lebenslauf.
Genau, das meinte ich. Ne? Lebenslauf also, kann ja doch ein bisschen zumindest Hinweise vielleicht geben.
Also Lebenslauf finde ich schon ganz gut, aber Anschreiben meine ich.
Anschreiben ist, ne? Kann irgendwas, ja, das stimmt, hast recht, würde ich auch sagen.
Weil den kann ja heutzutage, wie gesagt, ich finde es irgendwie immer noch schön, aber das ist halt so ein Schön im Wissen, dass es eigentlich totaler Quatsch ist und ich würde es auch nicht mehr erwarten. Das stimmt. Weil es sagt ja gar nichts aus. Ne? Weil ich meine, ich kann dich ja auch bitten, kannst du mir bitte mal mein Anschreiben
formulieren? Ja, das stimmt.
Formulieren,
das
ne? stimmt. Oder ChatGPT, ich muss ja noch nicht mal jemanden fragen. Und dann ist natürlich schon die Frage nach der Validität, ne? Zu sagen, oh, hier sind aber 3 Tippfehler drin, ne? Da ist aber einer nicht sorgfältig. Ja, klar, ne, aber ist es so schlimm? Ja, also ich verstehe das schon, ne, wenn ich halt so Schreiben bekomme von irgendwelchen Firmen und die wimmeln von Rechtschreibfehler, kommt ja immer öfter vor, dann denke ich mir auch so, mein Gott, habt ihr keine Rechtschreibprüfung auf eurem Rechner? Mhm. Aber ist es entscheidend? Ne? Also tatsächlich finde ich eher zu gucken, was sind Lebensläufe? Und dann aber drauf zu schauen, was sind denn da tatsächlich die validen Kriterien, ne? Weil ich finde ja so, der nächste Punkt ist ja für mich immer Erfahrung. Ne? Dann, so, und ich meine, da bin ich vielleicht auch so ein bisschen angespitzt, weil ich halt selber weiß, dass das am Anfang meiner Karriere immer so, wenn ich mich auf irgendwie die nächste Karriereschritt Führungskraft beworben habe, habe ich immer gehört, ja, Sie haben ja noch nie geführt, Sie können das ja gar nicht. Ne? Und so diese per se Unterstellung, und das kannst du ja auf jedes überziehen, nur weil ich in einer Sache Erfahrung habe, kann ich etwas?
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine falsche...
Stimmt ja auch nicht. Nee. Ja, also weißt du, du kannst ja Medizin studieren und trotzdem schlechter Arzt sein oder ein guter.
Das stimmt.
Ja, also dieses...
Das stimmt.
Ich kann schon seit 20 Jahren schlecht führen.
Du kannst auch 10 Jahre Arzt sein und trotzdem noch immer schlecht operieren, in Anführungsstrichen. Also da haben die 10 Jahre dann vielleicht manchmal auch nicht viel. Also kann sein, dass du daraus lernst. Ne? Also ich will es jetzt nicht sagen, dass Erfahrung gar nicht zählt. Natürlich kann es auch sein, dass du daraus schon Dinge gelernt hast und deswegen vielleicht schon Führungserfahrung hast und so weiter. Die Frage, die ich mir aber auch immer wieder stelle in diesem Kontext ist, müssen denn alle schon die Erfahrung alle mitbringen? Also insbesondere auch, wenn wir auf so Fachkräftemangel und Mitarbeitergewinnung und so weiter schauen, oder ob es auch nicht mal okay ist, jemanden auf einer anderen Stufe vielleicht anfangen zu lassen und den dann weiterzuentwickeln. Ne, gut, wenn ich jetzt ad hoc jemanden brauche, der dann 15 Leute führt, muss ich halt gucken, dass das auch klappt, natürlich. Ne? Aber also auch Mitarbeiter entwickeln, ja. Ne, das ist ein anderes Thema, ich weiß. Aber das gehört für mich auch zu einer Art Mitarbeitergewinnung, ne, auf meine eigenen Ressourcen zu gucken und gucken, wie kann ich die denn hochziehen langsam, ne, dass mir dann irgendwann nicht da mein Pipeline total leer wird.
Also absolut, ne? Also Mitarbeiterentwicklung finde ich auch wichtig, keine Frage. Gleichwohl, ne? Also diese Frage, wie viel Kompetenz musst du einstellen, wie viel Erfahrung muss der oder diejenige mitbringen? Also ich meine, die meisten Firmen, ne, gerade wenn du so in handwerklichen Berufen bist und die können sich's ja gar nicht mehr aussuchen, ne? Du musst da halt einstellen und was du am Ende kriegen kannst, in Anführungsstrichen. Und da hast du natürlich schon umso mehr diese Herausforderung zu überlegen, wenn ich jemanden brauche, der irgendwie gut im Service ist, gut Rechnung schreiben kann oder, was muss der denn tatsächlich für Kompetenzen mitbringen, damit ich ihn auch einarbeiten kann. Mhm. Ne? Weil gerade, wenn du so in kleineren und mittelständischen Unternehmen bist, so, und ich sag mal, du hast vielleicht nur 5, 6 Leute im Büro.
Ja.
Ja, oder du bist nur ein kleines Team. Mhm. Dann kostet dieses Einarbeiten immens viel Zeit.
Das stimmt.
Immens viel Zeit. Mhm. Und du willst halt nicht jemanden einarbeiten, der dann in 2 Monaten doch wieder weg ist, weil er festgestellt hat, nee, ist irgendwie zu viel sprechen.
Ja, das stimmt. Da hast du ganz schön viel Zeit, ne? Ressource und Mensch, also so Ressource verloren, das stimmt.
Also insofern ist da halt tatsächlich sich zu genau zu überlegen, wen kann ich da wollen und wie kann ich das auch abklopfen. Ne? Also was können denn da Fragen sein? So, ne, das finde ich schon total wichtig. Ne? Und wenn ich sozusagen als Führungskraft, habe ich ja auch einen eingegrenzten Blick unter Umständen da drauf. Ne? Ich weiß ja nicht alle Tätigkeiten, aber ich kann ja mal Kollegen auch fragen, ne? Was bräucht ihr denn von der Funktion? Was braucht ihr denn von der Funktion? Um da so ein bisschen breiteres Bild zu kriegen und dann zu sagen, okay, das sind die 4 Kriterien und sich dann zu überlegen, okay, wie gewichte ich die A vielleicht im Lebenslauf und B, wie könnte ich es dann machen, dass dann tatsächlich auch im Bewerbungsverfahren Sachen auch abgefragt werden, ja?
Ja.
Also es bringt ja nichts, wenn dich jemand zu logischem Denken befragt und du musst überhaupt nicht logisch denken, sondern die ganze Zeit stupide Dinge machen. Ja,
ja, genau. Also dieses logische Denken, das ist zum Beispiel eben in der Beratung war das immer ganz wichtig, auch bei diesen Cases. Mhm. Ja, aber weil du dann tatsächlich dort ganz viel immer so, ne, in diesem Projektmanagement auch ganz viel so denken musst, und dann finde ich es legitim, ne? Weil also so diese Cases, die dann da dir vorstellen und sagen, stell dir mal vor, so und so, Unternehmen so und so, das ist dein täglich Brot, dann macht es für mich Sinn, ja, dass man sagt, okay, das müssen wir jetzt abklopfen, kann sie denn da irgendwie out of the box denken, kommt sie auf eigene Ideen, wie kommt sie auf die Zahlen und so weiter, das macht auf jeden Fall Sinn, aber jetzt einfach nur, weil ich irgendjemanden prüfen will, da irgendwelche merkwürdige Fragen zu solchen Sachen zu stellen, finde ich eher so semi-gut, ne, aber mir fällt auch übrigens auf, dass ganz, nicht ganz viele, aber so einige Menschen auch ihre eigene blinde Flecken nicht erkennen. Das heißt, sie erkennen nicht, was sie selber für eine Persönlichkeitsstruktur haben, wen sie meistens bevorzugen. Wir Menschen sind ganz häufig ja unterwegs so, dass wir so gleich und gleich gesellt sich gern, ja. Also ich suche mir dann die Leute, die so sind wie ich. Und dann gibt es manchmal echt Teams, wo du dann denkst so, also da fehlen so ein paar Kompetenzen, weil da so ganz viele Leute, die sehr ähnlich ticken, passiert häufiger eher in Startup-Settings zum Beispiel, ist mir aufgefallen, so dann ticken die alle so sehr ähnlich. Ja, aber dann fehlen ihnen die anderen Sachen manchmal. Und wenn dann mal aus Versehen doch jemand anderer eingestellt wurde, der doch anders tickt, dass die dann eher als schwierige Mitarbeiter wahrgenommen werden, aber die sind gar nicht unbedingt immer schwierig, sondern die sind einfach anders in ihrer Struktur und Denke und Persönlichkeit. Und das würde ich auch immer so als Bitte quasi an die Unternehmer quasi aussprechen wollen, da irgendwie auch ein bisschen eine andere Systematik und Struktur reinzubringen, damit es einem nicht so viel passiert, dass es am Ende immer mal passiert, das ist ja okay, ja. Aber dass ich quasi nicht immer mit diesen blinden Flecken Leute einstelle und am Ende merke, oh, eigentlich bräuchte ich ein super Organisationstalent. Ich bin selber chaotisch, habe wieder in Anführungsstrichen den nächsten Chaoten eingestellt, weil ich mich so gut mit ihm verstanden habe. Ist jetzt sehr zugespitzt, aber das habe ich jetzt ein, zwei Coaches, wo es so ist, ne? In ihren Teams.
Aber genau, das ist halt genau der Punkt, ne, sich halt tatsächlich vorher Gedanken zu machen. Ne? Was, wenn du halt sozusagen dich wirklich hinsetzt und sagst, so, ne, was brauche ich denn? Was brauchen wir hier in der Firma? Was brauchen wir hier im Team? Wer macht ja eigentlich was? Nochmal so Gesamtbrille drauf, dann nochmal runterbrechen. Ne? Also die, nur weil jemand geht oder eine Fluktuation da ist, muss ja auch nicht exakt genauso nachbesetzt werden.
Das
stimmt. Und sagen, so, und vorher überlege ich mir und dann sage ich halt, okay, mir ist Organisationstalent und Gewissenhaftigkeit sind meine Top 2 Prios. Und dann überlege ich mir auch, wie ich genau das abprüfen kann. Und wenn ich mir dann vorher so einen Plan gemacht habe und sage, das ist mir das Gewichtigste,
dann laufe ich nicht Gefahr, dass ich die falschen Sachen frage. Ne?
Dann bin ich vielleicht auch im Gespräch und denke so, also die Melanie fand ich jetzt irgendwie netter als den Klaus.
Aber
okay, passiert. Was wollte ich eigentlich? Der war ja auch nett. Ich komme ja gut mit dem trotzdem zurecht. Und ich brauche ja eigentlich ein Organisationstalent.
Genau.
Dann kann ich mich ja selber nochmal überprüfen. Ne? Und das ist, macht ja eigentlich auch so eine gute Bewerbung aus. Kann ich im Nachhinein nochmal überprüfen? Oder würde vielleicht auch jemand anders? Ne? Also deswegen finde ich da, ne, je nachdem, wie du aufgestellt bist, eine zweite Meinung schon auch immer wichtig, ne? Um auch nochmal so zu gucken, habe ich jetzt sozusagen vielleicht meine persönliche Brille drauf, ja, oder teilt jemand anders die Meinung? Ne? Und im Idealfall sollte die Entscheidung ja schon recht ähnlich sein.
Das stimmt. Also ich nehme jetzt für heute mal mit, mehr planerisch vorzugehen, sich vorher Gedanken zu machen. Hast du jetzt gerade alles schön zusammengefasst? Haben wir was vergessen? Das Thema ist sehr weit. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde darüber reden, aber wir wollen jetzt
eine Stunde darüber reden. Ich habe eine
Vorlesung. Genau. Also es lohnt sich immer noch in die Vorlesung zu gehen, weil hier haben wir nicht mal ein kleines Teil davon besprochen. Und falls es prüfungsrelevant sein sollte, empfehle ich jedem Studenten, doch noch in die Vorlesung zu gehen zu Claudia, um sich das nochmal genauer anzuhören und nicht zu denken, jetzt wurde schon alles in dieser Podcast-Folge erwähnt.
Lernen fürs Leben, sage ich.
Sehr gut. Aber gibt es da vielleicht noch so ein letzter Gedanke oder eine Ergänzung von deiner Seite? Da lasse ich dir heute mal den Vortritt, weil du auch das jetzt in deiner Vorlesung auch anbringen willst. Vielleicht gibt es noch einen letzten Schlussgedanken von dir für heute.
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, planen und tatsächlich strukturieren. Und meine Empfehlung ist, macht ein strukturiertes Interview. Man kann es auch so ein halb strukturiertes machen. Das heißt, ich mache einen Teil, der ist strukturiert und gehe dann sozusagen in der zweiten Hälfte noch ins Plaudern. Aber dann habe ich immer noch die Möglichkeit gehabt, am Anfang ein bisschen strukturierter Vergleichbarkeit
sehr gut
herzustellen.
Also damit bin ich total einverstanden, auch wenn ich auch gerne mal diese Gespräche führe, wie man das merkt. Ja, ich rede ja auch immer gerne mit dir hier. Aber ich glaube auch, am Ende ist es für die Entscheidung tatsächlich besser, das so zu machen, wie du das vorschlägst. Da bin ich voll einverstanden, liebe Claudia.
Gott sei Dank.
Na gut, dann schließen wir das heute wieder. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann.
Bis dann. Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Zanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.